Der Predigtext steht im Johannesevangelium Kapitel 1 von Vers 40. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wenn es um Glauben geht, da denken Menschen oftmals, dass das sehr stark vom jeweiligen Typ, vom Charakter abhängt. Es gibt also Menschen, geht man davon aus, die neigen halt eher dahin, ja, die sind so spirituell interessiert und die brauchen das und so weiter. Und dann gibt es Menschen, die sind halt eigenständiger, unabhängiger, die brauchen das halt nicht so. Die sind da einfach nicht so offen, die sind halt areligiös oder wie man auch immer das bezeichnen will oder wie sie sich auch immer selbst bezeichnen. Ja? Schön für dich, aber für mich ist das nichts. Manche sind vielleicht auch interessiert, aber die spüren, dass da ziemlich viel dranhängt. Ja, wenn ich da wirklich drauf eingehe, dann hat das Veränderungen zur Folge. Dann kann ich nicht so bleiben, wie ich bin. Dann passiert was in meinem Leben und davor habe ich irgendwie Respekt, da fürchte ich mich vor. Und darum ist es einfach so spannend und interessant, mal auf die Leute zu schauen, die damals Jesus begegneten und ihm schließlich nachfolgten. Was waren das für Typen? Und grundsätzlich ist es erstmal erstaunlich, wen Jesus in die Nachfolge rief, mit wem er sich abgab, wen er zu seinen Jüngern, wir haben das gehört letztes Mal, also wen er zu seinen Studenten, zu seinen Schülern machte. Ja, mehr noch, welche er sich zu seinen Freunden suchte. Ja, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ja, das stimmt schon. Freunde sind ganz, ganz wichtig für unser Wesen. Wen suchte Jesus sich als Freund? Das ist interessant. Und grundsätzlich ist es, kann man sehen, es waren nicht die super Frommen. Also er ist nicht zu den Leuten gegangen, die damals so zur spirituellen Elite gehörte. Es waren einfache Leute aus dem Volk. John MacArthur hat ein Buch über die 12 Jünger, also diese Kerngruppe von Jesu Freunden, geschrieben. Er nennt sie da, es waren wirklich außergewöhnliche, gewöhnliche Leute. Also sie gehörten nicht zu den Hochgebildeten, sie waren keine Theologen, sie waren nicht so die besonders Gesetzestreuen oder auch die Mächtigen, vielleicht die Reichen oder die Welterfahrenen, die schon so ein bisschen auch ihren weiteren Horizont hatten. Solche sollten ihm später durchaus folgen. Keine Frage. Aus allen gesellschaftlichen Schichten, aus allen Ländern folgten Menschen Jesus nach. Bis heute. Jesus ist auch ausdrücklich für alle Menschen gekommen, nicht für eine besondere Schicht oder besondere Gruppe. Aber nochmal, trotzdem, wer waren die Männer, die Jesus zuerst erwählte, mit denen er sein Projekt beginnen wollte? Also, ihr kennt das ja, ne? Aus dem Schulsport früher war das jedenfalls so, wurden die 2 Stärksten ausgesucht und die mussten dann anfangen, sich welche rauszuwählen. Ne? Wen sucht er sich zuerst raus in sein Team? Ja? Die Besten, die Stärksten, die und so weiter. Wen hat Jesus zuerst rausgesucht? Du kommst jetzt in mein Team. Ja? Das waren einfache Fischer, Handwerker, Leute aus der Provinz. Auch Leute mit Zweifeln. Das werden wir das nächste Mal schauen. Leute, die einen richtigen Dickschädel haben konnten, Ausgestoßene, es war auch ein Radikalisierter dabei. Leute, die eher unscheinbar waren, Leute, die sich sehr an den Vordergrund drängten, wiederum Leute, die eher die Rolle des Platzhirsches einnehmen wollten. Jesus hatte alle möglichen Leute dabei. Verschiedenste Charaktere, ja keine homogene, verschworene Gemeinschaft. Letztlich waren es Leute wie du und ich. Jeder von diesen Jüngern war anders, jeder hatte seine Eigenheiten, seine Gaben, seine Probleme, seine besondere, aber doch nur kleine Welt. Und doch erwählte Jesus gerade sie, um mit ihnen die ganze Welt zu verändern. Und das ist kein schönes Märchen, so die Geschichte vom Underdog, so von den Randgruppen, die es jetzt endlich schaffen, sondern das ist tatsächlich Realität. Jesus hat diese total gewöhnlichen Leute wie du und ich erwählt und hat mit ihnen die Welt verändert. Er hat sie dann losgeschickt und das, was wir heute haben, die Welt, wie sie ist so, weil diese 12 Leute dann tatsächlich Jesu Ruf gefolgt sind und in die Welt gegangen sind und sein Evangelium verkündet haben. Heute wollen wir uns mal die zwei Brüder Andreas und Simon genauer anschauen. Beide sind irgendwie besonders, denn Andreas war der Jesus zuerst nachgefolgt ist, der Jesus zuerst als Messias bekannt hat. Und Simon ist einfach besonders, weil er immer irgendwo im Mittelpunkt steht. Ja? Der war sozusagen der Platzhirsch. Scheinbar waren die beiden Brüder erstmal fromme Leute. Sie glaubten an Gott, sie warteten auf den Messias. So ging es damals ja ganz vielen Juden, vor allem weil das ganze Land von Rom unterworfen war. Und das bekam damals jeder zu spüren. Ja, die Freiheit war eingeschränkt. Man konnte nicht einfach machen, was man wollte. Es mussten Abgaben, hohe Abgaben gezahlt werden. Und Rom zeigte seine Macht und hatte überall Soldaten und Beamte stationiert, ja, die das öffentliche Leben kontrollierten. Selbst da oben in der Provinz, ja, in Galiläa, gab es auch Besatzungssoldaten, Beamte und so weiter. Und viele sehnten sich natürlich nach Freiheit. Und darum warteten sie auf einen Messias. Gott hatte doch versprochen, dass da ein Retter kommen würde, ein Befreier. Er hatte sogar einen König versprochen, der uns in die Freiheit führt, der über uns regiert. Also wenn ihr euch fragt, wo kommt dieser Plot, wo kommt dieses Drama her, was in jedem zweiten Hollywood-Film und jedem guten Roman und jedem guten Fantasy-Roman enthalten ist, da gibt es ein leidendes Volk, eine Gruppierung, so ganz normale Menschen und dann ist da diese Verheißung, diese Prophezeiung von einem Retter und da kommt der von irgendwo her, natürlich irgendwo von unten her, keiner kennt ihn und er führt sie alle in die Freiheit. Vielleicht opfert er sich sogar auf, vielleicht regiert er sogar als König dann über sie. Das ist die Geschichte der Bibel. Das kommt aus der Bibel. Das ist die Geschichte Gottes. Das ist unsere Geschichte. Also beide Brüder waren fromm, beide waren Fischer. Sie hatten ihren Fischereibetrieb, mit dem sie versuchten, ihre Familien zu ernähren. Sie waren deshalb sicherlich raue, hart arbeitende Männer, ja, selbstständig. Ihr wisst, was das bedeutet. Das war hart. Dann oft Nachtschicht. Man musste also oft nachts fischen gehen. Sie hatten viele Sorgen, sie mussten diese Steuern zahlen, sie hatten Konkurrenz, dort am See gab es natürlich viele Fischer. Petrus hatte noch eine kranke Schwiegermutter, die er zu Hause versorgen musste, um die sich kümmern musste, das werden wir dann später hören. Aber obwohl sie so ähnlich waren, so viel gleich waren, darüber hinaus waren die beiden Brüder sehr verschieden. Das waren zwei sehr unterschiedliche Charaktere und diese beiden unterschiedlichen Charaktere treffen wir jetzt auf Jesus. Was passiert dann? Das wollen wir uns heute anschauen. Zwei verschiedene Charaktere treffen auf Jesus. Also der erste ist Andreas. Er war der Erste. Wird in der Kirchengeschichte wurde er dann als dieser Protokletos, der erste Bekennende, benannt. Er war der Erste, der Jesus nachfolgte und glaubte und bekannte als Messias. Das war was ganz Besonderes. Ich meine, heute folgen Jesus Millionen, Milliarden Menschen nach. Wer war eigentlich der Erste? Okay, hier, Andreas, wow. Er war für geistliche Dinge empfänglich. Er erkannte anscheinend die Not seiner Zeit. Das wird daran deutlich, dass er schon ein Jünger von Johannes dem Täufer war. Also er war schon sozusagen, gehörte schon zu dieser Truppe, zu dieser Aufbruch, zu dieser Erweckungsgemeinschaft. Aber vor allen Dingen wird es an seiner Reaktion auf seine erste Begegnung mit Jesus deutlich, denn er geht sofort zu seinem Bruder und sagt, hey, wir haben den Messias gefunden. Da muss man sich mal vorstellen, alle warten da schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten und je mehr diese römische Herrschaft drückte, desto intensiver warteten sie auf Jesus. Aber wie deutlich war das? Vielleicht war das so wie, ja, wie wir das eben heute machen. Jesus kommt wieder, wir freuen uns, irgendwann kommt er wieder. Aber im alltäglichen Leben, wer denkt dran? Jetzt kommt Andreas zu seinem Bruder Simon und sagt, wir haben den Messias gefunden, er ist da. Wie reagiert man dann? Also Petrus ist ihm gefolgt. Aber wir können uns fragen, hey, wie muss diese erste Begegnung von Andreas mit Jesus auf ihn gewirkt haben? Wir haben das ja das letzte Mal gehört. Er ist mit Jesus mitgegangen, hat sie eingeladen, kommt zu mir nach Hause, was auch immer, wie auch immer das zu Hause war. Und die haben dort den Abend miteinander verbracht. Wie muss es auf ihn gewirkt werden? Jesus war ja auch nur ein einfacher Handwerker, ein Zimmermann aus der Nachbarstadt Nazareth. Einer von den gewöhnlichen Leuten aus der Provinz. Aber wenn ich an Jesus denke und an die Bibel, dann denke ich natürlich nicht so an den Zimmerer, den Handwerker aus dem Nachbarort, sondern ich denke immer an den, oh, der Rabbi, der Lehrer, der autoritative Jesus, der mit einem Wort alles Mögliche bewirken konnte. Also ich hab irgendwie so eine sehr respektvolle Haltung. Jesus, ja, er ist uns ganz nahe gekommen, aber man hört ihn gerne, man war begeistert von ihm, aber hat man sich wirklich an ihn rangetraut? Hätte ich mich an ihn rangetraut, hätte ich mal angesprochen, ich habe da auch ein Problem, kannst du mir vielleicht eine Antwort geben? Also wenn da irgendwie ein berühmter Redner oder ein großer Prediger eine Predigt hält, da gibt es immer wenige, die dann nach der Predigt nochmal vorn gehen und mit ihm auch reden. Das ist doch eine respektvolle Persönlichkeit, da kann ich nicht einfach hin und ihn mit meinen Problemchen belatschern, ja? Aber Jesus war einer von ihnen. Und trotzdem war er Gottes Sohn. Er sprach Worte, die das Herz berührten. Er war demütig und voller Liebe und gleichzeitig voller Wahrheit und Autorität. Menschen, die ihn hörten, die waren begeistert von ihm. Menschen, die er rief, die begannen, ihm nachzufolgen. Also wir müssen uns vorstellen, Jesus hatte eine ungemein gewinnende Persönlichkeit. Offen für jeden, aber auch prägend für jeden. Andreas war der Erste, der erkannte und bekannte, dieser ist der Messias, der Gesalbte, der von Gott erwählte Retter. Er war der Erste, und der Erste, dem er es dann erzählte, war sein Bruder. Und Simon kommt zu Jesus, und vielleicht hätten wir erwartet, okay, dass Andreas jetzt weiterhin eine wichtige führende Rolle spielt in dem Jüngerkreis. Ja, er war immer der Erste, er hat es erkannt. Er gehörte zu dieser Erweckungsbewegung. Aber ab dem Punkt, wo sein Bruder Simon, ich weiß keine Ahnung, ob es der Jüngere oder Ältere, weiß ich nicht, ab dem Moment, ab dem sein Bruder Simon zu Jesus kam, verschwindet Andreas in seinem Schatten, im Schatten seines Bruders. Keine große führende Rolle. Also es ist interessant, ich weiß nicht, ob es jetzt aufgefallen ist, immer wenn dann Andreas erwähnt wird, wird dazu gesagt, ja, das ist der Bruder von, dieser Andreas, wer war denn dieser Andreas? Ach, das ist der Bruder von Simon, Petrus. Ja? Wird immer dazu gesagt, nicht, dass Simon der Bruder von Andreas umgedreht, ja? Ach ja, Simon Petrus hatte ja einen Bruder, genau, ja, Andreas. Also wie geht es euch in einem solchen Fall? Die einen sind vielleicht ganz froh, die stehen nicht gern so im Mittelpunkt, die denken vielleicht sogar, dass sie sowieso diesen Ansprüchen nicht gerecht werden können. Sie zweifeln an sich, sie bleiben lieber im Hintergrund, sie bleiben vielleicht sogar lieber passiv. Und die anderen, die regen sich auf. Keiner würdigt mich. Ich habe doch die Idee gehabt, ich habe doch angefangen. Stünde mir nicht ein bisschen mehr Beachtung oder Verantwortung zu? Es ist interessant, viele Dirigenten, die sagen, es ist ziemlich schwer, einen guten zweiten Geiger zu finden. Es ist ziemlich einfach, einen guten ersten Geiger zu finden, also der bei den ganzen Geigen so den Ton angibt, einen guten ersten Geiger zu finden, ist überhaupt kein Thema. Es gibt viele Leute, die können gut Geige spielen und die auch gerne den ersten Geiger sein wollen, die erste Geige spielen. Ja. Aber es gibt nur wenige gute, die dann eben auch die zweite Geige spielen wollen und es einfach so machen, wie es sein muss. Ja. Also Andreas ist hier keiner Seite zu. Er ist nicht passiv, geht weg, sagt, ja, das ist eh nichts für mich. Er ist auch nicht, oh, keiner beachtet mich. Nein, wir sehen das. Er erlangte keine größere Bekanntheit. Er gehörte zwar zu den 12, aber er gehörte dann nicht zu diesen 3. Ja? Jesus hatte den 12er-Kreis, zu seinen 12 Jünger, aber aus denen hat er dann nochmal so einen inneren Kern, den 3er-Kreis. Da gehörte natürlich Simon dazu. Ja, Simon, Petrus, Jakobus, Johannes, nicht Andreas. Er hatte nicht diese bemerkenswerten Erfahrungen. Er war nicht dabei bei der Verklärung Jesu. Er war nicht dabei, als Jesus zu spät kam zur Tochter von Jairus und sie dann einfach wieder zum Leben erweckte. So viele Begegnungen, so viele Erfahrungen hatte er nicht. Er hatte anscheinend auch nicht die Führungsqualitäten wie sein Bruder. Von ihm sind keine großen Ansprachen und keine Predigten überliefert, auch keine Wunder. Aber er hatte dennoch eine besondere Begabung. Etwas besonders Wertvolles. Ich weiß nicht, ob es besondere Begabung war, aber er hat es einfach gemacht. Das ist das, was er machen konnte, das hat er gemacht. Er führte andere Menschen zu Christus. Er war ein großherziger Mann, wahrscheinlich mit durchschnittlichen Fähigkeiten, aber der es liebte, andere Christus vorzustellen. Es war halt Andreas, der als alle Jünger so dastanden und nicht mehr wussten, was sie machen sollten und Philippus gesagt haben, ja, wir kriegen das hier nie hin, 5000 Leute zu speisen mit 200 Denaren, das geht doch überhaupt nicht. Es war Andreas, der den Jungen mit den 5 Broten und 2 Fischen entdeckte und zu Jesus führte. Und wir haben es gehört, als dann die Griechen kamen, ja, Heiden, gingen sie auch zuerst zu Philippus. Ich weiß nicht, warum die immer zuerst zu Philippus gingen, und haben ihn gefragt und Philippus, dem war das zu heikel, ich kann doch nicht irgendwelche Heiden zu Jesus führen, aber dann ist Philippus wohin gegangen? Zu Andreas, weil er wusste, der weiß, der hat Ahnung, der kriegt das hin. Und der, für den war es völlig klar, na los, kommt mit, ich bringe euch zu Jesus. Andreas hatte verstanden, dass Jesus für alle Menschen gekommen ist und dass er die Antworten auf alle Fragen und Nöte geben kann. Bei Jesus kommt es nicht darauf an, und das sehen wir jetzt an Andreas, dass du eine super Ausbildung vorweisen kannst, wie zum Beispiel Lukas, er war hochgebildet, oder dass du intellektuell mit Paulus mithalten kannst, oder dass du so eine energische Persönlichkeit und Sprachbegabung wie Petrus hast. Ein Ausleger schreibt, das Herz des schlichten Jüngers Andreas fordert uns nicht nur heraus, sondern heiligt das normale, durchschnittliche Leben an jedem Tag. Die größten Freuden lassen sich nicht in den außergewöhnlichen Ereignissen des Dienstes finden, sondern auf den gewöhnlichen Wegen des täglichen Zeugnisses, in dem wir Menschen zu Christus führen. Es ist das ganz normale Leben, wo wir Jesus dienen können. Und die meisten Menschen kommen zu Jesus nicht durch Großevangelisation oder wegen eines besonderen Predigers oder weil sie vielleicht in ihrem eigenen Leben so besonders große Probleme haben. Es passiert immer wieder. Aber wirklich weltweit, die meisten Menschen, wie kommen sie zu Jesus? Durch persönliche Kontakte. Einfach durch Freunde, durch Verwandte, durch Arbeitskollegen, durch persönliche Kontakte. Das ist die erfolgreichste, das ist die effektivste Missionsmethode. Ich weiß, wir haben alle in unseren Familien und Freundeskreis Leute, wo wir schon mal das Zeugnis gegeben haben, vielleicht auch schon 50 oder 100 Mal und es passierte nichts. Es gibt solche Fälle, aber trotzdem ist es so, dass die meisten Menschen, die an Jesus glauben, durch persönliche Kontakte zu ihm gefunden haben. Gott hat dich in deine Familie und Nachbarschaft und an deinen Arbeitsplatz und in deinen Freundeskreis gestellt. Gott hat dich dorthin gestellt. Den Leuten, denen du begegnest, begegnest du nicht aus purem Zufall. Unser Zusammenleben und Arbeiten mit anderen Menschen, das hat viele Facetten, klar. Aber eine ist, dass wir ihnen Zeugnis geben, dass wir sie auf Jesus hinweisen. Wir fragen uns vielleicht, ja, wie kriege ich das hin? Das fällt mir ja so schwer. Ich möchte euch zwei Dinge nennen, die ihr auf alle Fälle machen könnt. Wo nicht gleich morgen dann zum nächsten Arbeitskollegen mit einer großen Bibel in der Hand losgehen müsst, sondern wie könnt ihr anfangen? Pflegt eure eigene Beziehung zu Christus. Je intensiver ihr Christus nachfolgt, je lebendiger der Glaube in eurem Leben ist, desto wirksamer, spürsamer wird es für andere sein. Das ist die automatische Folge. Wenn deine größte Freude Jesus ist, dann hat es eine Wirkung auf die Leute, mit denen du zusammen bist. Und der andere Punkt, den ich dir da mitgeben will, mach dir vielleicht einfach eine Liste. Mach dir eine Liste mit deinen persönlichen Kontakten, mit den Leuten, mit denen du oft zusammen bist. Mach dir eine Liste und fange an, für sie ganz konkret zu beten. Bete diese Liste ab, immer wieder. Mach dir konkrete Gebetsanliegen für die einzelnen Leute, bete für sie. Geh durch diese Liste. Und auch das wird seine Auswirkung haben. An Andreas sehen wir, dass jeder mit seinen Gaben, mit seiner Art und Weise Jesus dienen kann. Es muss nicht immer so spektakulär sein. Ja, wir sehen, wie überzeugend eine demütige Herzenshaltung sein kann. Und mit Demut hatte sein Bruder Simon nicht so viel am Hut. Wie gesagt, sie waren in vielen Dingen ganz verschieden. Und damit kommen wir zu Simon Petrus. Ja, Jesus sagt ihm hier bei seiner ersten Begegnung, du bist Simon, Jonas Sohn, also er kennt ihn, das macht Jesus ihm gleich deutlich, ich weiß genau, wer du bist. Aber nicht nur das, was sagt er weiter, du sollst Kephas heißen. Jesus sagt ihm gleich, ich habe etwas mit dir vor, ich habe einen Plan mit dir. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Ich habe was mit dir vor, ich will dich zu einem Felsen machen, zu einem standfesten Zeugen für Jesus. So extrem hat das Petrus wahrscheinlich noch gar nicht beeindruckt bei der ersten Begegnung, denn der ist jetzt nicht gleich Jesus nachgefolgt, der ging erstmal seinem Beruf wieder nach, der ist erstmal wieder zum Fischen gegangen. Jesus war ja eh hier in der Gegend gerade unterwegs, ne? Ja, gucken wir mal, was passiert. Aber später kam er dann, rief ihn Jesus dann in seine Nachfolge und er wurde einer der tatsächlich führenden Jünger. Er war so der dominante Jünger. Ja? Er stellte die meisten Fragen. Er ergriff, wenn es darauf ankam, die Initiative. Vielleicht war er einfach so ein Stück weit so ein Großmaul, so eine Großklappe. Aber er konnte vor den Leuten stehen, er konnte reden, er konnte Menschen erreichen. Das war definitiv seine Gabe. Wenn wir durch die Evangelien gehen, dann sehen wir, keiner war mutiger im Bekenntnis als Petrus. Keiner wurde so sehr gelobt von Jesus wie Petrus. Keiner war so ungestüm und unüberlegt und unzuverlässig wie Petrus. Keiner der Jünger verleugnete Jesus so stark. Jesus lobte und segnete niemand so sehr wie Petrus. Und dennoch musste Jesus ihn an einer Stelle Satan nennen. Also wir merken, boah, was war das für eine Persönlichkeit, was war das für ein Charakter, irgendwie hin und her gerissen. Auf alle Fälle sehr ansprechend. Aber vor allen Dingen Unbeständigkeit. Es war so ein Wackelkandidat. Und die Frage ist nun, wie wurde Petrus zum Petrus, zum Stein, zum Fels? Wie wurde er zum Gemeindeleiter und am Ende sogar zum Märtyrer? Wie wurde Simon ein Petrus? Das ist die Frage. Diese erste Begegnung, da hat Jesus ihm gesagt, so, das ist mein Plan mit dir. Die zweite sehr eindrückliche Begegnung, das war beim wunderbaren Fischzug. Ja? Petrus mit seinen Angestellten waren also die ganze Nacht arbeiten. Man musste also vor allem nachts fischen. Ich bin überhaupt kein Fischer, ich habe da überhaupt gar keine Ahnung, aber anscheinend war das dort so, dass es nachts besonders gut ging, weil die Fische dann weiter oben waren, weil man dann vielleicht mit Licht, mit Fackeln die Fische anlocken konnte und dann das Netz auswerfen konnte und so weiter. Also es gab sicherlich gute Gründe, nachts fischen zu gehen. Es war sehr anstrengend, wir haben die ganze Nacht hindurch gefischt und stellt euch vor, ihr habt den ganzen Tag, seid ihr voll am Arbeiten und ihr erreicht nichts. Körperlich harte Arbeit und ihr erreicht nichts. So ging es Petrus. Sie kamen an Land, haben nicht einen Fisch gefangen, total ernüchtert. Wie wollen wir heute unsere Familie ernähren? Und jetzt kommen sie an Land, dort ist schon so eine Traube von Leuten. Was ist jetzt hier los? Jesus steht dort und sagt, ja, kann ich mal kurz in dein Boot steigen, um besser zu den Leuten hier reden zu können? Ja, okay, mach mal. Ne? Mach mal. Jesus hält dort noch eine Predigt oder hat irgendwas noch den Leuten erklärt. Und dann dreht er sich um zu Petrus und sagt, so, und jetzt fahr noch mal raus. Und wirft das Netz nochmal aus. Und Petrus als erfahrener Fischer sagt sich, das bringt überhaupt nichts. Ja, überhaupt nichts. Aber ich weiß nicht, was für eine Wirkung, also Jesus muss eine unheimlich starke Wirkung gehabt haben, einfach nur, dass er ihn gefragt hat, ihn angeschaut hat. Es muss so gewesen sein, dass Petrus nicht anders konnte. Er sagt, okay, wenn du es sagst, wir machen es. Gehen raus und sie fangen diesen phänomenal riesigen Fischfang, der so groß war, dass das Boot fast untergegangen ist. Und jetzt hätte sich Petrus freuen müssen, er hätte ein Dreieck springen können. Ich bin gerettet, ich habe eine Woche Urlaub oder kann mich um meine Frau und meine Kinder und meine Schwiegermutter kümmern, weiß ich nicht, aber was macht Petrus? Er geht vor Jesus auf die Knie und sagt, geh weg von mir, ich kann ja gar nicht bei dir sein. Also Petrus bekennt, ich bin so unwürdig. Wenn du wüsstest, wie es in mir aussieht, wenn du wüsstest, was für ein Sünder ich bin und ich merke, dass du einer von Gott bist, ich kann nicht mit dir zusammen sein, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin nicht in der Lage, mit dir zusammen zu sein. Wie passt das Sündige, das Dreckige, das Verdorbene zu sowas wie, was du bist, der Heilige von Gott? Und Jesus sagt, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Jesus ruft ihn gerade an diesem Moment in die Nachfolge. Und dann fängt Petrus an, eine Lektion nach der anderen zu lernen. Hier merkt er erstmal, okay, gut, ich bin ein sündiger Mensch, aber Jesus ruft mich trotzdem. Ich weiß nicht, ob er dann gleich wieder Oberwasser bekommen hat, aber dann ist ja alles gut. Jetzt geht's los. Eine der bedeutenden nächsten Gegebenheiten war, als Jesus seine Jünger da losgeschickt hat. Sie sollten doch schon mal mit dem Boot übers Meer fahren. Er ist noch beten gegangen. Und mitten in der Nacht, es ist ein Sturm, die Jünger haben Angst, dann geht Jesus ihnen nach. Wörtlich, ja, er geht auf dem Wasser ihnen nach. Er war ja Gottes Sohn, er konnte das. Und Petrus sagt sich, hey, Mensch, es ist Jesus. Und Jesus läuft auf dem Wasser. Ja, dann will ich das auch, dann kann ich das auch. Ich will zu dir kommen, ja. Genial, oder? Wow, also, und er geht los, er macht's. Aber dann fängt er an und merkt, oh, was mache ich hier eigentlich, ja? Er sieht diese Wellen, er sieht das Wasser. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er begriffen, ich bin doch nur Petrus, ich bin doch nur ein Mensch. Ich kann das doch nicht. Und er geht unter, ja, er geht ein. Und Petrus, und Jesus greift ihn und zieht ihn hoch und macht ihn deutlich, ja, du kannst einiges mit mir. Es hängt nicht an dir, Petrus, es hängt an mir. Das musst du begreifen. Du lebst aus mir, aus meiner Abhängigkeit, in Abhängigkeit von mir. Aber dann kam ein Machtbeweis Jesu nach den anderen und es sickerte so langsam durch bei den Jüngern. Ja? Also die Stillung des Sturms, Heilung dieses besessenen Gerasenas, der also tausende von Dämonen in sich hatte, Heilung einer blutflüssigen Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss hatte. Dann kommt die Tochter des Jairus, also sie war schon tot und wurde von Jesus zum Leben erweckt. Dann hat Jesus sogar seine Jünger ausgesandt, hat ihnen Macht gegeben, hat gesagt, so jetzt geht ihr mal los. Und sie haben Menschen geheilt, haben böse Geister ausgetrieben, haben selber gemerkt, wow, das funktioniert. Jesus wirkt durch uns. Und als sie wiederkommen, kommen nicht bloß die Jünger wieder, sondern 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. Und die sind irgendwo da draußen auf der Wiese und Jesus predigt zu ihnen. Und dann füttert er sie auch nicht nur geistig, sondern mit Nahrung. Er vermehrt diese 5 Brote und 2 Fische, dass bis diese Tausenden von Leute satt werden. Und danach, kurz bevor Jesus sich nach diesen ganzen Wandergängen in Galiläa im Norden nach Jerusalem begibt, und nicht einfach, um mal wieder nach Jerusalem zu gehen, sondern um zum Kreuz zu gehen, kurz davor stellt er seinen Jüngern die Frage, okay, was sagen die Leute von mir, was denken sie jetzt von mir, wer ich bin? Ja, ein ganz großer Prophet, vielleicht auch irgendwelche anderen Sachen, was sie über Jesus denken. Und dann fragt er sie, okay, was denkt ihr denn von mir? Und da stellt sich Petrus hin und sagt, du bist Christus. Du bist der Christus Gottes. Ganz klares Bekenntnis. Und dann merken wir, Petrus ist ja nur der Sprecher, die Jünger haben es langsam verstanden. Okay, es ist nicht nur ein Rabbi, es ist nicht nur ein Prophet, es ist der Christus Gottes. Aber die Frage ist, was ist das für ein Christus? Was soll man darunter verstehen? Und Jesus sagt ihm, er sagt es nicht weiter. Und dann sagt er ihm noch was. Der Christus, der muss verworfen werden oder wird verworfen werden, er wird leiden und er wird getötet werden und er wird auferstehen. Er erzählt seinen Jüngern an dieser Stelle, was mit ihm passieren wird. Also, Jesus erklärt Petrus, was es bedeutet, was er gerade bekannt hat. Petrus hat gesagt, du bist der Messias. Und Jesus sagt, ja genau, Petrus, und darum werde ich getötet und auferstehen. Warum? Warum musste das geschehen? Wegen unserer Sünde. Ja, zu unserer Erlösung. Es brauchte jemand, der sozusagen die Strafe Gottes trägt. Gott ist ein gerechter, heiliger Gott. Gott ist ein gerechter Richter. Er bestraft jede Sünde. Es muss alles wieder gut gemacht werden. Beziehungsweise bestraft werden. Es muss ein gerechtes Urteil gesprochen werden. Und Jesus sagt, ich bin der, der dieses Urteil auf sich nimmt. Ich nehme diese Strafe auf mich. Ich bin das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Damit ihr erlöst werden könnt, damit ich für euch der Messias, der Retter sein kann, muss ich sterben, um eure Schuld dort auf mich zu nehmen, um den Zorn Gottes zu stillen. Und was sagt Petrus auf dieses Bekenntnis? Dies widerfahre dir nur nicht. Also das mit der Auferstehung hat er wahrscheinlich gar nicht mehr gehört. Er hat Leiden gehört, Sterben gehört. Nee, das widerfahre dir nur nicht. Was so viel heißt wie, ich brauche das nicht. Ich brauche nicht dieses Lamm Gottes. Ich brauche keinen, der meine Sünden wieder gut macht. Wenn man das nicht versteht, dann versteht man auch nicht, was wahre Nachfolge bedeutet. Wenn ich nicht verstehe, dass Christus für uns am Kreuz sterben musste, um uns zu befreien, um diesen Zorn Gottes zu tragen, dann werde ich auch nicht verstehen, was Nachfolge bedeutet. Jesus sagt nämlich dann in den weiteren Folgen, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der muss auch bereit sein zu sterben. Der muss seine Sünde, sein altes Ich verleugnen. Und genau darin sollten dann die Jünger versagen, vor allem allen voran Petrus. Aber bevor es soweit kam, kommt noch mal eine Stärkung des Glaubens, das ist die Verklärung. Ja? Auf diesen, kurz bevor sie nach Jerusalem gehen, kommen sie an einen Berg und Jesus nimmt sich wieder diesen Dreierkreis, Petrus, Johannes und Jakobus mit, er geht mit ihnen auf den Berg und er erscheint ihnen dort in Herrlichkeit. Er zeigt ihnen dort so einen kleinen Ausschnitt, so einen Blick in den Himmel. Ja, er sagt ihnen, guck mal, aus dieser Herrlichkeit, die ihr jetzt an mir seht, komme ich. Die habe ich hinter mir gelassen. Und in diese Herrlichkeit werde ich wieder gehen. Aber ich werde nicht einfach so wieder in diese Herrlichkeit gehen, sondern da ist ja dann Mose und Elia, mit denen unterhält er sich und er hält sich mit ihnen über seinen Exodus in Jerusalem. Steht wirklich Ausgang, Exodus. Ich werde in die Herrlichkeit zurückgehen, aber über das Kreuz. Petrus aber und die bei ihm waren voller Schlaf. Also das Schönste haben sie erstmal verschlafen. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und jetzt erkennt Petrus, das ist ja Wahnsinn, das ist ja außergewöhnlich, das ist ja ein Stück Himmel hier auf Erden. Und was will er? Er will es festhalten. Lasst uns hier drei Hütten bauen. Ja? Will heißen, lasst uns das jetzt hier, diesen Ausschnitt einfach für immer festhalten. Petrus verstand nicht die Bedeutung Exodus. Ich muss dort über dieses Kreuz gehen. Und Gott sagt dann aus der Wolke, als das alles wieder verschwindet, dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Wisst ihr, das Problem ist, dass wir oftmals unseren Glauben auf besondere Erlebnisse und Erfahrungen aufbauen. Und das wünschen wir uns dann immer wieder, diese besonderen Erlebnisse, besondere Erfahrungen. Ich möchte so ein bisschen Himmel spüren, Himmel sehen. Und wenn uns Gott sowas schenkt, ist es ja auch nicht schlecht, es ist schön, ja. Aber die Grundlage, die Basis unseres Glaubens für jeden Tag ist nicht irgendwie eine spektakuläre Erfahrung, sondern das Wort Gottes. Wenn wir uns immer nach solchen Erfahrungen ausstrecken, wenn wir sie nicht haben, dann in Zweifel und Kleinglauben verfallen, was soll das? Nein, die Grundlage unseres Glaubens ist das Wort Gottes. Gott sagt aus dem Himmel nicht, ja, haltet diesen Moment fest, denn das ist mein Sohn, wie er wirklich ist, sondern er sagt, nein, auf ihn sollt ihr hören. Und Petrus schreibt dann in seinem Brief später über dieses Ereignis, sagt, ja, ich habe es wirklich gesehen. Christus ist wirklich der Sohn Gottes, er ist wirklich der in Herrlichkeit und Macht, der auch wiederkommen wird. Er gibt Zeugnis davon und dann sagt er, darüber hinaus Was auch so viel heißen könnte wie, aber was noch viel besser ist als das, was ich damals gesehen habe auf dem Berg der Verklärung. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, was so viel heißt wie das Alte Testament, also das Wort Gottes, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Haltet euch an das Wort Gottes, dort spricht Gott zu euch, dort begegnet euch Jesus, bis Jesus dann wiederkommt und ihr ihn in Macht und Herrlichkeit seht. Was für besondere Erlebnisse Petrus hatte, wie Jesus an ihn gearbeitet hat. Und trotzdem kommt dann der Punkt, wo er sagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er sagt ihm hier voraus, du wirst mich verleugnen. Du, Petrus, der das Bekenntnis so deutlich und klar gesprochen hat, wirst mich verleugnen. Aber wisst ihr, was er ihm noch voraussagt? Aber ich werde dich wieder annehmen. Ich werde dir wieder mit Gnade begegnen. Das sagt er ihm direkt auch noch. Wenn du dich dann ein bekehrst, so stärke deine Brüder. Ich werde dich wieder in meinem Dienst nehmen. Und was antwortet Petrus? Nicht nötig, Herr. Lass mal gut sein, denn ich bin schon jetzt bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Du weißt nicht, mit wem du redest. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich bin Petrus. Ich bin jetzt schon bereit und ich werde dir folgen. Auf mich kannst du dich verlassen, wenn es um Treue und Ausdauer geht. Jesus hat ihn gerade deutlich gemacht, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, okay, es ist wichtig, sich zu erniedrigen, es ist wichtig, demütig zu sein. Okay, ich bin hier der Erste, ich bin der Größte, nein, ich meine der Kleinste. Ja, ich werde dir folgen, ich nehme das Leid auf mich. Und Jesus sagt, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Also nicht in einer Woche, in einem Monat, vielleicht mal in einem Jahr, mal irgendwann in einer schwachen Stunde. Nein, in ein paar Stunden sollte Petrus vor Angst untergehen. Dieser Fels würde untergehen. Und ich denke, jeder von euch wird diesen inneren Kampf gegen sein Fleisch, gegen seine Begierden und Ängste kennen. In dem einen Moment, da fühlen wir uns sicher und stark. Wir stehen fest und dann nehmen wir uns große Dinge im Glauben vor. Bibel lesen, beten, vielleicht sogar zu einer Gebetsgemeinschaft, Dienstag früh um 17:45 schon zu gehen, wie das die Männer jetzt beim Männerkreis gemacht haben. Oder ich lese jetzt dieses theologische Buch, jetzt gehe ich diesen Stapel Bücher auf meinem Bettschrank an. Oder jetzt werde ich mehr spenden. Und so weiter. Was wir uns alles vornehmen, in diesen Momenten, wo wir ergriffen sind, wo wir glauben, fest zu sein. Und im nächsten Moment fallen wir innerlich um und tun irgendeine Sache, die wir eigentlich gar nicht mehr tun wollten. Oder drehen uns einfach nur im Bett um und sagen, ach, ich pack's halt doch nicht. Das ist doch unser Leben. Und wisst ihr, was wir wissen müssen? Die Angriffe des Teufels, diese Versuchungen, die wir ständig haben, diese Anfechtung, die sind nicht da, um uns zu ärgern oder um uns zu schaden. Es ist nicht so, dass Gott uns einfach so ein bisschen piesacken will. Gott nutzt die Angriffe des Teufels, um unseren Glauben zu läutern und zu stärken. Er will uns umso fester machen im Glauben. Deshalb lässt er das zu. Deshalb gebraucht er das. Wir sehen das bei Petrus. Ja, als dann Jesus gefangen genommen wurde, dann war er wirklich einer der zwei, die ihm gefolgt sind. Die meisten sind abgehauen, zwei sind ihm gefolgt. Bis zum Haus des Hohepriesters. Johannes und Petrus. Johannes war ein junger Bursche, eher unscheinbar, der hatte dort gute Kontakte, Beziehungen, der kam da rein, der konnte dann Petrus auch reinlassen. Es war nachts, es war dunkel, war irgendwo ein kleines Feuer, also da konnte man irgendwie bei vielen Leuten stehen und gucken, was passiert. Petrus war dabei. Ich werde dir folgen. Nach ungefähr einer Weile, von einer Stunde, bekräftigte und dann fragte ihn eine Frau, bist du nicht einer? Und dann kommt nochmal einer und sagt, ja Mensch, wahrhaftig, der war doch auch mit dem, der ist doch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. immer wieder beteuert. Ich kenne Jesus nicht. Also Petrus wollte bei Jesus bleiben, aber er wollte eben auch in Sicherheit bleiben. Geht es nicht irgendwie, dass ich Jesus nachfolge und gläubig bin und gerettet bin und Jesus mein Herr ist und ich diese schöne Beziehung mit Gottes Sohn habe und ich gleichzeitig immer in Sicherheit bin in dieser Welt? Geht das nicht irgendwie? Kriege ich das nicht hin? Kann ich da nicht irgendwie einen guten Mittelweg finden? Er wollte in sicherer Distanz bleiben. Und was war das? Er war unendlich weit weg von Christus. In diesem Moment. Und Jesus, er ist ihm trotzdem ganz nah. Petrus wendet sich hier vor allen Leuten ab von Jesus. Ich kenne ihn nicht. Und in dem Moment wendet sich Jesus ihm zu. Und zwar wirklich. In dem Moment hat Jesus sich umgewandt und hat ihn angeschaut. Ich weiß nicht, was das für ein Blick war. Ja, dann dein Meister, dein Messias, dein Freund, der angeklagt wurde, der festgenommen wurde, zu dem du treu stehen wolltest, der schaut dich an. Petrus war, klar, der ertappt, ja. Oh. Plötzlich kam sein Gewissen über ihn. Aber ich glaube, der Blick, mit dem Jesus ihn angeschaut hat, war kein Blick von, ne? Habe ich dir nicht gesagt? War doch klar. Es muss ein Blick wirklich mit voller Liebe gewesen sein. Ein Blick, der ihm angeschaut hat und gesagt hat, Petrus, ich kenne dich und ich liebe dich. Denn wir lesen hier, in dem Moment, der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das ist der Moment, wo Petrus einknickt, wo Petrus umkehrt, wo er merkt, was er gerade getan hat, wo er merkt, wie es in ihm aussieht. Und wisst ihr, ich hoffe, dass ihr solche Momente in eurem Leben habt. Ich hoffe, dass für dich und für mich, dass es immer wieder diese Momente gibt, wo Gottes Wort uns trifft. Und wo wir dann traurig sind und schockiert über das eigene Handeln, über die eigenen Worte, über die eigenen Gedanken, die wir haben. Wir alle, wir gewöhnen uns so schnell an Sünde in unserem Leben und nehmen es hin. Ist halt so. Ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja jetzt auch nicht gleich Jesus verleugnet, so wie das Petrus getan hat, oder Jesus verraten, so wie das Judas getan hat. Das ist doch nur meine kleinen Sünden. Wir alle gewöhnen uns so schnell an Sünde. Am Männerabend hat man das und dann regen wir uns auf über irgendwelche Leute, die uns dumm kommen. Aber so richtig. Und genau in dem Moment, wo wir uns über sie aufregen und über sie erheben, sündigen wir doch umso mehr. Sind doch viel schlimmer als die, die uns gerade vielleicht irgendwie unfreundlich begegnen. Möge uns Gott solche Momente schicken, dass er dann zu uns spricht, dass dann sein Wort in uns wirklich erstrahlt, dass er mit seinem Wort in unser Herz leuchtet. Und wir uns selbst erkennen und unsere Sünde. Und solche Momente sind bitter. Und dennoch sind es Momente voller Gnade. Denn diese Momente führen uns zu Christus. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Wir kennen das ja. Wenn wir so schlechte Gefühle haben, so schlechtes Gewissen, oder es war sowas besonders peinlich, dann wollen wir, dass diese Gefühle weg sind. Diese Peinlichkeit soll irgendwie ausradiert werden. Gibt es einen Gully, in den ich springen kann, damit ich jetzt hier weg bin? Weil das ist mir einfach zu unangenehm, hier mit der Sache, die mir passiert ist, die jetzt rausgekommen ist, über mich vor den anderen Leuten zu stehen. Schlechte Gefühle oder wie konnte ich das nur tun? Ich dachte, das hätte ich mir nie zugetraut oder so. Wir wollen diese schlechten Gefühle nicht. Wir wollen sie loswerden. Wisst ihr was? Was wir loswerden müssen? Unsere Sünden müssen wir loswerden. Gott sei Dank, dass er uns schlechte Gefühle schenkt. Dass wir uns schlecht fühlen. Was wir loswerden müssen, ist unsere Sünde. Ist das, was uns wirklich von Gott trennt. Ist das, worauf das Gericht Gottes auf uns liegt. Wir brauchen nicht Selbstmitleid und Therapie, mit die schlechten Gefühle weggehen. Wir brauchen Buße und Vergebung. Das ist das, was Petrus hier gefunden hat. Wisst ihr, Petrus hätte spätestens an diesem Punkt doch sagen müssen, okay, ich muss eigentlich ans Kreuz gehen. Jesus muss freigelassen werden, denn der ist der Sündfreie und ich muss jetzt ans Kreuz gehen. Aber er konnte rausgehen und weinen, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist. Weil Christus treu ist, auch wenn wir untreu sind. Jesus starb tatsächlich den Tod, den Petrus hätte sterben müssen. Jesus starb den Tod, den du und ich hätte sterben müssen. Und wir sagen uns, boah, das ist ziemlich heftig. Sind meine Sünden wirklich so schlimm? Ich meine, ich habe ab und zu so ein schlechtes Gefühl über manche Sachen, die ich gesagt und getan und gemacht habe. Aber es ist wirklich so schlimm, dass Jesus, der Sohn Gottes, dafür am Kreuz sterben musste und den Zorn Gottes tragen musste. Ja, es ist so schlimm. Aber auch wenn deine Sünden so schlimm sind, Jesus vergibt dir deine Sünden, weil er es dort getragen hat. Sünden können nicht so schlimm sein, dass Jesus sie dir nicht vergeben kann. Dann starb Jesus und so wie es gesagt hat, stand er auf am dritten Tag zum Leben. Und ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, die Frauen, einige von den Frauen, die Jesus sehr geliebt haben, die sind dann zum Grab gegangen, die wollten also Jesus nochmal einbalsamieren, wie das damals üblich war, weil das alles am Sabbat nicht so schnell ging. Und dann sehen sie, das Grab ist leer. Und sie vermuten, irgendjemand hat die Leiche geklaut. Klar, ich meine, das war ja eine spektakuläre Persönlichkeit, was ist jetzt hier los? So. Aber dann sind diese Engel und die sagen, nein, er ist auferstanden. Okay, sie gehen zurück zu den Jüngern, die alle sich verbarrikadiert hatten und Angst hatten und sagen, das Grab ist leer. Und da steht dort, und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht. Und bleiben alle sitzen. Es sind ja eh nur die Frauen. Irgendwelche spirituell angehauchten. So sind halt die Frauen. Bleiben sitzen. Glauben ihnen nicht. Außer Petrus. Petrus stand auf und lief zum Grab. Bückte sich und sah nur die leinenen Tücher da liegen. Und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Er hat auch noch nicht gesehen, dass Jesus auferstanden ist. Er hat es auch noch nicht begriffen, aber er ist erstmal losgegangen. Versteht ihr? Gerade seine Verleugnung hat ihm eine sehr wichtige Lektion über Jesus gelehrt. Wenn Jesus etwas sagt, dann stimmt das. Auch wenn es total gegen meine Vorstellung und gegen alles, was ich denke, geht. Wenn Jesus etwas sagt, dann hat er recht, dann stimmt das. Ich kann mich auf ihn verlassen. Das hat Petrus erfahren. Bitter lernen müssen, Gott sei Dank lernen dürfen. Christus nahm diesen unbeständigen, wankelmütigen Simon in seine Nachfolge und formte ihn durch all diese Begebenheiten zu einem felsenartigen Anführer, zu einem Petrus, zu einem Mann, der seinen Herrn unter großen Anfechtungen diente und schließlich selber tatsächlich dann den Tod, den Märtyrertod auf sich nahm. Er wurde vom Wackelkandidaten zum Märtyrer. Märtyrer heißt übersetzt zum Zeugen. Und Christus will auch dich und mich verändern. Er kann es machen. Er will unseren Glauben läutern und uns beständig machen. Er will uns die geistliche Disziplin geben, die wir brauchen, um ihm nachzufolgen. Er will uns die Freude geben, dass er unsere größte Freude wird. Er will uns zu seinen Zeugen machen, die feststehen und für ihn leben. Und gerade auch durch Anfechtung dann für ihn einstehen. Also wir haben diese beiden Brüder, die uns so viel über Nachfolge und über Jesus zeigen. Andreas, der zeigt uns, du gehörst vielleicht nicht zu den Hochbegabten, aber wir sehen an ihnen, wie wichtig und wertvoll dein Dienst sein kann, auch ohne, dass du die erste Geige spielst, auch ohne, dass du an der ersten Front stehst. Eben dort, wo Gott dich hingestellt hat, dort kannst du ihm dienen. Und Petrus, du fühlst dich vielleicht auch unwürdig oder immer mal oder oft unwürdig. Du spürst deine Sünde, deine fehlende Disziplin, deine fehlende geistliche Disziplin. Denkst, bist noch nicht reif genug, denkst, du weißt noch nicht genug. Machst dagegen oft schnell den Mund auf, aber hast Probleme mit Verbindlichkeit und Treue. So wie wir eben sind, hin und her gerissen, schwach. Jesus will dich verändern und Jesus will dich gebrauchen. Jesus will dich festmachen im Glauben. Amen. Lass uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass du deine Herrlichkeit verlassen hast. Dass du Mensch geworden bist, dass du wirklich einer von uns geworden bist. So ein ganz normaler, gewöhnlicher Handwerker aus der Provinz und doch der Sohn Gottes, der Logos, der uns Gott gebracht hat. Und nicht nur das, sondern du hast uns auch Vergebung gebracht, weil du ans Kreuz gegangen bist. Du hast dort wirklich den Zorn Gottes, die Strafe Gottes auf dich genommen. Und wer an dich glaubt, der hat Anteil an dem, was du dort gemacht hast. Uns wird deine Gerechtigkeit voll und ganz zugesprochen vor Gott. Wir danken dir von Herzen dafür. Es hängt nicht davon ab, wie würdig wir sind, wie unsere Leistung ist. Es hängt auch nicht davon ab, wie gut wir dir nachfolgen können, wie beständig unser Zeugnis ist oder wie viele Menschen wir zu dir führen. Es hängt ganz allein von dir ab und von dem, was du getan hast am Kreuz. Und dafür loben und preisen wir dich. Und darum bitten wir dich, Herr, wirke doch mit deinem Geist in uns. Fülle uns mit deiner Liebe. Verändere uns, mach uns fest im Glauben. Du siehst, wie hin- und hergerissen wir sind. Wie kleingläubig, wie voller Zweifel, wie voller Angst. Wie uns diese Welt immer wieder einnimmt und wir für nichts anderes mehr sehen, außer die Probleme in unserem Leben. Herr, richte uns einen Blick aus auf dich. Mach uns fest in dir. Amen.